Hier soll es eine weiße Frau geben. Und angeblich haben auch schon mehrere Schlossbesitzer diese gesehen im Laufe der Zeit.
Genau da, wo der Kinderspielplatz ist, war ja die Hinrichtungsstätte. Und gerade die Bäume ab einer gewissen Höhe wachsen dann im rechten Winkel rüber und bilden einen Galgen.
Mein Weltbild ist irgendwie zusammengebrochen. Ich brauchte viele Gespräche, hatte viele Panikzustände.
Verlorene Seelen, verlorene Orte, Spukland Bayern. Sie hören ein Feature von Friederike Wede.
Schlosseck bei Deggendorf in Niederbayern. Es dient oft als Filmkulisse für die Sissi-Parodien von Komiker Bulli Herbig oder für Kinofilme wie Vicky oder Fünf Freunde. Doch auch andere Geschichten spielen hier. Auf Schlosseck soll vor Jahrhunderten ein blutiger Mord geschehen sein und seither eine sogenannte weiße Frau umgehen. Immer wieder machen sich auch darum Leute auf zu der mittelalterlichen Burg. Geisterjäger.
Ghostbusters sind ja die Geisterjäger und wir sind ja auf einer Spuknacht und wollen ja vielleicht auch Geister jagen.
Zwar tragen Melanie, Adrian und Petra keine Protonenstrahler wie die Geisterjäger im Film, dafür aber Jacken mit dem Ghostbusters-Logo und Stirnlampen. Aufgekratzt stehen die drei Freunde zu Füßen der mittelalterlichen Burg und warten, in das alte Gemäuer eingelassen zu werden. Noch scheint die tiefstehende Sonne auf die verwunschenen Mauern und Schlosseck liegt fast märchenhaft romantisch da, wie ein Dornröschenschloss. Mit Mauern, Zinnen und einem 45 Meter hohen Turm, der alles überragt. Bald ist Sonnenuntergang und die Geisterstunde rückt näher. Die Besucher der Spuknacht stehen in Grüppchen vor dem alten Stallgebäude am Fuß des steilen Weges, der über den ehemaligen Burggraben hinauf zur dicken Mauer führt. Über eine lange, schmale Treppe in der Außenmauer gelangt man in den Burghof. Bei Melanie, Adrian und Peter steigt die Spannung. Sind die drei nur wegen der Gänsehautgarantie hier? Oder glauben sie, hier auf Geister zu treffen? Gibt es die wirklich?
Ich bin auch der Meinung, dass es zwischen Himmel und Hölle irgendwas gibt. Weil, wir sagen ja auch, in manchen Situationen fällt ein Bild um, das eigentlich nicht umfallen kann. Also ich glaube schon, dass gewisse Sachen einfach da sind. Wenn halt gewisse Gebäude oder Gelände vielleicht eine historische Geschichte haben, dass halt das wahrscheinlich ist, dass vielleicht eine Begegnung da ist.
Weil einfach bei solchen Sachen, wo zum Beispiel durch Gewalt umgekommen sind, vielleicht Seelen, sage ich jetzt mal nicht, aber irgendwas Mentales einfach noch da sein muss.
Die meisten Mythen sind an Orten, da wo was passiert ist. Und deswegen denke ich, dass da auch mehr oder weniger dort diese Energien sind.
Also wenn das überhaupt irgendwo sein kann, dann bestimmt hinter den 900 Jahre alten Mauern von Schloss Eck. Die haben schon Generationen kommen und gehen sehen und auch viel Grausames erlebt. Potenzielles Spukmaterial. Darum geht es bei einer ersten Führung hinauf zur Burg.
Es war des Jahres 1137, wo unser Peter zu Eck sich mit diesem Edelmanne getroffen hat.
Der Burghof liegt schon im Schatten. Auf einmal wirkt Schlosseck nicht mehr verwunschen, sondern wie eine düstere Ritterburg. Nach Sonnenuntergang wird es kalt in dem alten Gemäuer. Rund 30 Geisterjäger sind dabei, bei der Spuknacht, in Schals und dicken Jacken, mit Stirn- und Taschenlampen. Ein Event, zu dem man sich anmelden kann. Die Stimmung ist ausgelassen und gespannt. Die meisten sind vor allem zum Spaß hier, für den Nervenkitzel. Und natürlich glauben sie eigentlich nicht an Geister. Oder doch?
Man weiß ja, dass es ja noch was anderes gibt als der normale Alltag und alles. Auch ein Leben nach dem Tod, irgendwie sowas.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann einfach weg ist.
Das ist mittlerweile schon das dritte Mal, wo wir da sind.
Es ist auch schon mal ein bisschen unheimlich geworden.
Beim letzten Mal auf alle Fälle, weil da haben wir wirklich dann durch die Kamera Bewegungen aufzeichnet und das war nicht wirklich zum Erklären wohl.
Spuknacht-Veranstalterin Lucia Moinet geht seit Jahren in Österreich, Bayern, Sachsen oder Thüringen in alten Burgen auf Geisterjagd, in stillgelegten Sanatorien und verlassenen Häusern. Eigentlich ist sie Archäologin. Doch in den angeblichen Spukschlössern sucht sie nicht nach Artefakten, sondern nach Botschaften, Wesenheiten, unerklärlichen Phänomenen. Zum Spaß? Auch, aber nicht nur.
Es ist auf alle Fälle ein Hobby, es interessiert mich und ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten. Ich habe komische Sachen gesehen, komische Sachen gefühlt und also einfach die ganze Bandbreite eigentlich. Und ich kann es mir nicht immer erklären.
Im Schlosshof hat das Organisationsteam eine halbe Geisterbahn aufgebaut aus Schaufensterpuppen, Kunstblut und Pappmaché. Bei der Spuknacht geht es eben auch um Unterhaltung. Gestellt oder gespiegelt wird aber nichts. Lucia Mornet und ihr Team hoffen auf echte paranormale Begegnungen. Mit dabei hat die Geisterjägerin ganze Koffer voller spiritistischer Ausrüstung, um das Paranormale einzufangen.
Das ist ein Näherungssensor, wie beim Einparken. Das hier ist ein sogenanntes K2 oder K2. Das misst elektromagnetische Felder. Das hat ja so verschiedene Lämpchen und wir gucken mal, ob das ausschlägt. Es ist auch so, dass unsere Gäste dann immer ihre Handys ausmachen müssen, weil natürlich auch unsere Geräte auf die Handys reagieren. Und es wäre ja schade, wenn das Ding bunt ausschlägt und wir uns freuen, oh toll, es spukt. Und dann ist es das Handy, das gerade irgendwie Nachrichten verschickt oder sowas. Also man nimmt an, dass Geister aus Energie bestehen und sich damit mitteilen können. Also man kann Energie messen, deswegen haben wir diese Messgeräte dabei. Dann haben wir hier einen Geigerzähler und man geht auch davon aus, dass Gammastrahlung emittiert wird von diesen Wesenheiten. Und dann haben wir Wünscherouten. Und man nimmt die locker in die Hände und geht dann vorsichtig durch den Raum und guckt, wo sie sich kreuzen. Manchmal ziehen sie stark zusammen, manchmal stark auseinander. Und man kann nicht nur Wasseradern damit feststellen, so die Theorie, sondern eben auch Geister, Energiefelder. Ja.
Die einstigen Herren von Eck herrschten mit harter Hand. Davon zeugen der Folterkeller im Gewölbe unter der Burg und der 45 Meter hohe Hungerturm, in dem zahlreiche Verurteilte elend umkamen, von einem Brett ins Innere des Turms gestoßen. Im 19. Jahrhundert wurden bei Grabungen hunderte Skelette im alten Verlies freigelegt, erzählt Lucia Mornet. Optimale Voraussetzungen für die Kontaktaufnahme mit ruhelosen Seelen. Die Geisterjägerin jedenfalls rechnet immer mit allem und hat auch schon einiges gesehen.
Ja, also hier soll sie eine weiße Frau geben. Und angeblich haben auch schon mehrere Schlossbesitzer diese gesehen im Laufe der Zeit. Ich habe auch schon mal was vorbeihuschen sehen in einem der oberen Zimmer. Und natürlich ist es da wieder so, ich habe keine Ahnung, ob das eingebildet war oder nicht. Vielleicht. Und gerade im Turm haben wir immer mal wieder Ausschläge von Geräten. Es könnte durchaus sein, dass dann auch irgendwas herumschwebt.
Die Nacht bricht herein. Und eine Gruppe Geisterjäger kommt zu einer ersten Seance im Gewölbe oberhalb des Folterkellers zusammen. Alle stellen sich im Kreis auf. Licht aus, Messgeräte an. Ab jetzt sprechen die Geister. Vielleicht.
Macht euch bitte bemerkbar. Hallo, ist hier jemand? Kommt doch bitte mal her. Wir würden gerne mit euch reden. Was machen denn eure Geräte?
Dann ist gar nicht leicht, immer so Ausschlag geht ja in diese Richtung.
Ja, tatsächlich? Guck dir das an.
Jetzt schläft es aus.
Ja?
Jetzt war es schon bei Ruhe.
Und die Phänomene lassen nicht lange auf sich warten. LED-Leisten, die locker im Raum verteilt auf dem Boden liegen, schalten sich wie von Geisterhand ein und aus. Der Geigerzähler schlägt plötzlich stark aus. Die Raumtemperatur fällt auf einmal um 6 Grad. Nähern sich die Geister?
Ein bisschen lauter machen, auch wenn es nervig ist, das Geräusch. Oh, danke, ja. Hervorragend. Ja, guckt euch das an. Ja.
René vom Spuknacht-Veranstaltungsteam sagt, manchmal passiere auch rein gar nichts. Und oft genug gäbe es einfache Erklärungen für geisterhafte Phänomene, aber manchmal eben auch nicht. Das fasziniert ihn.
Es gibt nicht den Beweis dafür und nicht den Beweis dagegen. Und für mich gilt hier das Energiewandlungsgesetz. Und der Mensch besteht ja auch aus Energie. Und wenn ein Mensch stirbt, was passiert mit dieser Energie? Die ist ja nicht auf einmal verloren. Sondern wenn man eben nach diesem physikalischen Grundsatz geht, muss die irgendwo hin. Im Endeffekt ist es einfach nur, man weiß nicht, wie man es betiteln soll. Und man sagt, das ist quasi die Seele.
Ruhelose Seelen? Wahrscheinlich die gängigste Deutung für geisterhafte Phänomene. Und tatsächlich bietet zum Beispiel die christliche Theologie zwar viele Konzepte zu Seele, Tod und Auferstehung, aber keins, das alle geisterhaften Erlebnisse und Phänomene erklären könnte, die Menschen nun einmal erleben. Sozusagen Volksfrömmigkeit. Carl Gustav Jung, der berühmte Psychoanalytiker, hat versucht, unheimliche Zufälle, Déjà-vus, solche Synchronizitätserlebnisse zu sammeln. Er beschreibt sie als Koinzidenzen, allerdings ohne Kausalzusammenhang. Ein Bild fällt zwar im Todesaugenblick von der Wand, aber nicht deswegen. Was diese Erlebnisse auslöst, ob jenseitige Mächte oder der bloße Zufall, das hat natürlich C.G. Jung auch nicht klären können. Und so bleiben Fragen. Kann es sein, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht?
Eine der wohl nobelsten Wohnadressen Deutschlands in Ammerland, direkt am Starnberger See. Ein großes altes Haus thront über dem Ufer, das Dach moosbewachsen. Die Fenster fast blind vor Schmutz, das Verandavordach ruhte früher auf Holzsäulen, die inzwischen teils weggefault sind. Efeu wuchert am Gebäude, Farbe blättert ab. Ein gruseliger Anblick selbst bei strahlendem Sonnenschein.
Steht halt leer, hat einen wunderbaren Platz, herrliches Grundstück, tolle Aussicht von dort. Nehme ich ja mal an. Schade, schade um das schöne Haus.
Krähen sitzen in den Bäumen außen herum. Teilweise sind die Fensterläden zu. In der ehemaligen Villa des Malers Gabriel von Max in Ammerland am Starnberger See spukt es, sagt man im Ort.
Ich habe von der Geschichte gehört, ich kenne sie nicht ganz genau. Da gibt es genügend Nachbarn, die Ihnen viel mehr darüber erzählen könnten, die direkt nebenan wohnen und von Anfang an hier sozusagen bodenständig sind.
Der einstige Hausherr hatte nicht nur ein Faible für die von Naturforscher Charles Darwin entwickelte Evolutionstheorie und für Affen als Haustiere und Modell für seine Gemälde, sondern auch für das Jenseits. Das haben heute die wenigsten.
Noch keine Geister gesehen?
Nö, überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert aber erlebten Spiritismus und Theosophie einen Boom. Sinnsucher wollten paranormale Phänomene erforschen, um einen Beweis für ein Weiterleben nach dem Tod zu finden. Einen Beweis für ein kosmisches Bewusstsein, das alle Lebewesen beseelt und miteinander verbindet. In der Villa des Malers Gabriel von Max und auch in benachbarten Villen auf der Ostseite des Sees wurden Seancen abgehalten, wurde der Kontakt mit Geistern gesucht.
Heute ist die verfallende Villa eher ein Stein des Anstoßes. Denkmalschützer wollen sie sanieren, die Besitzer abreißen. Manche wollen sie erkunden, so wie Fritz Fenzel. Er sammelt Spukorte in Bayern. Fritz Fenzel, bekannt durch seine Bestseller über Wunderwege und magische Orte, hat zuletzt auch über die unheimlichen Orte in Bayern geschrieben, zum Beispiel über die Villa Max.
Das ist ein Maler, Gabriel von Max, der immer noch einen riesen Verkaufswert hat. Also man sagt auch der Affenmaler oder Geistermaler. Also er hat sich sehr mit dem Paranormalen beschäftigt, wirklich mit Geistern. Sehen Sie, das sind die Geister. Ups. Das ist ja wie im Film. Wir reden darüber. Also das merkt der Ort. Ich denke schon, dass da was dran ist.
Weiter kommt Fritz Fenzel an dieser Stelle nicht, denn auf einmal, wie aus dem Nichts, geht erst ein Wind durch die Bäume, die Sonne verschwindet binnen Minuten hinter grauen Wolken und der eben noch friedlich daliegende Starnberger See verwandelt sich in die düster stürmende Kulisse eines Horrorfilms. Es gießt wie aus Eimern. Den Rest seiner unheimlichen Geschichte muss Fritz Fenzel im Auto erzählen. Dass das Wetter plötzlich verrückt spielt, das hat er schon oft erlebt, sagt er. Es liegt eben an den unheimlichen Orten, ist Fenzel überzeugt.
Also da glaube ich aber jetzt wirklich persönlich, das ist kein Zufall. Sowas stelle ich immer fest, wenn ich an solchen Orten bin oder vor allem, wenn es verstärkt ist durch Sie oder die Energie der Aufnahme, dann reagiert der Ort. Und das ist für mich sogar ein Beweis, dass es ein Weiterleben gibt, weil ich habe ja gesagt gerade, dieser Ort ist besetzt, wie auch immer. Hier sind Gedankenformen, die hier gedacht worden sind, immer noch abrufbar. Also gibt's was zwischen Himmel und Erde.
Nicht immer sind Spukorte so prominent wie die Geistervilla von Gabriel von Max oder ein paar Kilometer weiter am Seeufer die Stelle, an der König Ludwig II. Einst ertrank und noch immer umgehen soll. Fritz Fenzel hat etwa auch über den Augustiner Biergarten an der Münchner Arnulfstraße geschrieben, an dessen Stelle einst ein Richtplatz lag.
Genau da, wo der Kinderspielplatz ist, war ja die Hinrichtungsstätte. Und gerade die Bäume ab einer gewissen Höhe wachsen dann im rechten Winkel rüber und bilden einen Galgen. Es ist völlig verrückt.
Was ist es, das man an diesen Orten spürt? Sind es die ruhelosen Geister von Kini, Künstlern, Spiritisten und Co.? Sind es Energien, Löcher in andere Dimensionen, Unregelmäßigkeiten im Raum-Zeit-Kontinuum?
Auf jeden Fall ist es unheimlich. Und doch nicht nur unheimlich, besonders halt, sagt Fenzel.
Das ist ein Realkrimi, so wie jetzt, wo wir uns getroffen haben bei bestem Wetter. Und jetzt ist ein Sturmbrausen, wie bei einer Opernaufführung von der Wolfsschlucht. Sowas ist eigentlich ganz typisch. Und man lernt dann an diesen Orten Leute kennen, die man sonst nie kennenlernen würde, weil diese Orte eben besondere Leute anziehen. Und man spürt Wasseradern. Und was ich für besonders wichtig halte, darum heißen viele Bücher auch Orte der Heilung, es geschieht Heilung. Also ich bin für mein Alter, ich habe mich jetzt wieder rundum untersuchen lassen, restlos gesund. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich mich immer an so Orten aufhalte.
Die meisten unheimlichen Orte in Bayern waren übrigens schon immer irgendwie spirituell, hat Fenzel bemerkt. Alte Kirchen, davor vielleicht römische Tempel und davor, wer weiß, vielleicht schon heidnische Heiligtümer. Und das merkt man, meint der Theologe, zum Beispiel an der Natur, am Wetter, an Tieren und auch an uns selbst, wenn wir die Antennen darauf ausrichten.
Gibt's das? Menschen, die eine besondere Antenne für Übersinnliches haben? Leute mit einer besonderen spirituellen Wahrnehmung sozusagen? Statistiken erzählen anderes. Laut einer Befragung haben etwa 80% aller Menschen, die schon einmal einen nahen Angehörigen verloren haben, danach paranormale, also geisterhafte Erlebnisse, Erscheinungen des Toten oder sie hören seine Stimme. Haben die etwa alle einen Draht zur Geisterwelt? Sind Medium? Oft klingelt in solchen Fällen das Telefon bei Walter von Lukadu in Freiburg im Breisgau. Der Psychiater leitet dort die parapsychologische Beratungsstelle. Seit 35 Jahren rufen bei ihm Menschen aus ganz Deutschland an, die nicht wissen, an wen sie sich sonst wenden sollen. Beim Geistlichen, zum Beispiel beim Pfarrer, waren viele von ihnen längst. Manche auch bei Heilerinnen oder Leuten, die von sich sagen, in Kontakt zur geistigen Welt zu stehen. Der Psychiater Walter von Lukadu meint, der Spuk geht eigentlich vom Diesseits aus.
Wenn Leute Gestalten sehen oder wenn Leute erleben, wie sich Dinge ohne Ursache bewegen oder Geräusche entstehen, für die sie keine Ursache finden, dann ist das übliche Narrativ, es handelt sich um Geister. Aber das ist ja keine Erklärung. Es gibt natürlich einfach auch technische Störungen und zwar erstaunliche. Es gibt auch psychologische Erklärungen und man muss sehr viel verschiedene Sachen untersuchen, bis man sagt, das ist jetzt im eigentlichen Sinne eine Embodiment-Störung. Das möchte ich mal kurz erklären. Der Mensch ist ja immer eingebettet in seine Umgebung, seine Wahrnehmung, sein Bewusstsein. Darüber hinaus kommt dann als nächstes der Körper, dann die Wohnung, das Haus, das Land. Aber genauso gehört natürlich auch dazu die kulturelle Umgebung, die eigene Sprache, die eigenen Erfahrungen, welche Religion man hat und so weiter. Und in dem Zusammenhang kann es zu Störungen kommen, die wirklich sehr erstaunlich sind und die dann so im Volksmund als Spuk bezeichnet werden.
Eine Embodiment-Störung liegt laut dem Psychiater vor, wenn in der Einbettung des Menschen in seine Umgebung etwas nicht im Lot ist. Während die einen dann etwa psychosomatische Krankheiten entwickeln, sehen andere auf einmal Geister, verlagern die Störung sozusagen nach außen. Ausgangspunkt für beides sei in jedem Fall immer der Mensch, nicht ruhelose Seelen. Die seien nur ein Symptom, wenn man so will.
Wir haben eben herausgefunden, dass in vielen Fällen, nicht in allen, dahinter sowas wie eine externalisierte, also nach außen verlagerte psychosomatische Störung existiert. Und da muss man halt die Ursache finden und dann kann man das auch abstellen. Geister konnte man ja nicht abstellen. Immer ist natürlich ein Mensch beteiligt. Es gibt keinen Spuk, ohne dass es nicht Menschen gibt, die den Spuk beobachten. Es ist natürlich nicht immer die Person, die das beobachtet. Man muss rausfinden, wo dieser Spuk von innen kommt. Aber er ist eben eine Externalisierung, also nach Außenverlagerung. Das können auch andere Menschen beobachten. Und dann muss man eben erst rausfinden, wer, wir nennen das eine Fokusperson ist, also im Zentrum sozusagen der Dinge steht. Und wenn man das rausgefunden hat, ist man schon ein ganz schönes Stück weiter.
Im Zentrum eines mutmaßlichen Spuks zu stehen, das gibt freilich niemand gerne von sich zu. Paranormale Erlebnisse sind ein gesellschaftliches Tabu. Dabei passieren sie nicht nur einigen wenigen oder nur denjenigen mit einer besonders regen Fantasie oder denjenigen mit einer vermeintlich übersinnlichen Begabung, sondern einer Vielzahl von Menschen. Bis zu 3000 Anrufe gehen pro Jahr bei der Beratungsstelle in Freiburg ein. Nachdem das Kultusministerium 2019 die Förderung eingestellt hat, berät der Parapsychologe die Hilfesuchenden nun als Einzelkämpfer. Walter von Lukadu sagt, er kann nur einen Bruchteil der zahlreichen Anfragen bearbeiten.
Das Wichtigste ist, dass man erstmal zuhört. Und dazu haben viele Leute gar keine Zeit, weil die gleich abwinken und sagen, das ist doch gesponnen oder eingebildet oder selbst fabriziert. Damit ist natürlich dem Betroffenen nicht geholfen. Es ist nicht unbedingt notwendig, immer eine Erklärung im wissenschaftlichen Sinne zu präsentieren, weil die auch sehr kompliziert ist und viele Leute vielleicht auch gar nicht verstehen. Es ist tatsächlich nicht notwendig oder in vielen Fällen nicht notwendig, dass die Leute da gleich eine Psychotherapie brauchen, denn wir haben herausgefunden, dass die Betroffenen bei den Spukfällen, bei den meisten sind es eigentlich recht gesunde und robuste Menschen, die gerade keine psychische Erkrankung haben und gerade keine Psychotherapie brauchen. Sie brauchen einfach nur jemand, der ihnen erklärt, wie man mit sowas umgeht.
Schlimm sei eigentlich nur die Angst, die solche Phänomene erzeugen, so Lukadu, und die lässt sich oftmals durch offene Gespräche über das Erlebte nehmen. Wenn Menschen aber ganz und gar unter dem Einfluss eines materialistischen Weltbildes stehen, sei für solche ergebnisoffenen Gespräche kaum noch Raum. Betroffene fühlen sich dann, so erzählt er, mit dem, was sie erleben, alleingelassen. Leider auch oft von sogenannten Geistlichen, also Vertretern der Kirchen, die doch eigentlich die Experten für übernatürliche Erfahrungen sein sollten. Aber auch in deren Weltbild sei oft kein Platz für Geister. Man will ja nicht als rückständig dastehen.
Wenn die Religion sozusagen, was das naturalistische Weltbild oder das materialistische Weltbild dann die Wissenschaft noch überholen will auf der Seite des Materialismus, dann finden die Leute da natürlich keine Ansprechpartner.
Wer Geister sieht, den kann diese Erfahrung so verunsichern und lähmen, dass sie am Leben hindert. Wer Geister sucht, der sucht eher den angenehmen Grusel, den Nervenkitzel.
Zigarettenpause bei der Spuknacht auf Schloss Eck in Niederbayern. Kurzer Zwischenstand von René vom Veranstalterteam zwischen zwei Seancen. In der Bibliothek der Altenburg gab es eine Reaktion auf dem Paraskop, das elektrostatische Felder sichtbar machen soll.
Verwünschelrotenausschläge.
Und unser Paraskop hat geleuchtet. Hat sich einmal in die eine Richtung vorbeibewegt und einmal in die andere. Kann natürlich immer alles Zufall sein. Ne? Also das ist leider so. Aber war schon komisch. Als wenn es einmal reingeht, guckt so, wer ist da und geht wieder.
Die Geisterjäger sind zufrieden. Für die Spuknacht zahlen die Teilnehmer eine Gebühr für Schlossmiete, Verpflegung und Programm. Manchmal werden Lucia Moanet und ihre Kollegen aber auch von Privatleuten kontaktiert, die glauben, von Geistern heimgesucht zu werden. Für solche Visiten nimmt die Geisterjägerin dann kein Geld, erzählt sie. Ihr ist klar, dass diese Situationen heikel sind und die Leute, die sich melden, verwundbar.
Es gibt Fälle, wo wir dann wirklich vor Ort mal nachgucken, ob da irgendwas herumspukt oder was auch immer, ob wir eine Erklärung finden können. Und bisher haben wir immer eine Erklärung gefunden, eine rationale Erklärung. Manche sind auch enttäuscht. Es gibt welche, die wünschen sich ihren Geist eben. Aber andere sind dann beruhigt, ja.
Ende der Pause. Weiter geht's mit Tarotkarten im Rittersaal und einer Seance im alten Hungerturm. Hier trifft sich eine Gruppe auf einer Art Galerie direkt oberhalb des tiefen Turmverlieses. Von hier aus wurden Verurteilte früher über eine Klappe im Boden direkt ins Verlies hinuntergestoßen, in ihr Verderben. Auch ganz ohne paranormale Phänomene ist es hier unheimlich. Lucia Mornet baut die sogenannte Spirit Box auf, eine Art Radioempfänger für paranormale akustische Phänomene. Mit lautem Rauschen sucht das Gerät auf verschiedenen Frequenzen nach akustischen Botschaften. Und tatsächlich dringen immer wieder Wortfetzen aus dem Gerät, die manchmal sogar scheinbar Antwort geben.
Bist du noch da? Ich habe keine Angst. Magst du durch die Tür kommen? Nein? Wir haben Bewegungsmelder aufgestellt.
Mit Schwarzlichtlampen versuchen die Teilnehmer, alte Blutflecken aufzuspüren. Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sollen unnatürlich kalte Ecken zeigen, sogenannte Cold Spots. Und beim Gläserrücken im Kellergewölbe warten alle gespannt auf eine Botschaft von den Geistern. Doch hier sind die Geister wenig gesprächig.
Komm zu uns, du kannst dich ruhig trauen. Kannst du bitte das Glas bewegen? Bitte beweg das Glas auf Yes.
Oder in welchem Jahr bist du gestorben? Vielleicht verrätst du uns den ersten Buchstaben deines Namens. Wie heißt du?
Unter dem Burghof befindet sich ein historischer Erdstall, der wahrscheinlich sogar noch älter ist als die Burg darüber. Direkt vom Kellergewölbe geht eine schmiedeeiserne Tür ab, klein wie für Zwerge. Dahinter ein gähnend dunkles Loch, das direkt ins Erdreich führt, metertief unter der Burg. Den ursprünglichen Sinn dieser Erdstelle oder Schratzellöcher kennt man heute nicht mehr. Für die Geisterjäger jedenfalls ist er eine willkommene Einladung zu einem weiteren paranormalen Experiment in dieser Nacht.
Neben den üblichen Geräten haben wir hier einen schwarzen Spiegel. Und ich habe mir gedacht, man könnte doch vielleicht eine Einzelsitzung da ganz hinten im schwarzen Gang machen mit dem schwarzen Spiegel. Ne? Ihr habt eine Lichtquelle, also zum Beispiel diese elektrische Kerze, und haltet das vor euch und schaut hinein. Und schaut auch ein bisschen über eure Schultern. Und ihr könnt dann auch gezielt jemanden rufen, dass es sich zeigen soll, manifestieren soll. Und angeblich sollen sich dann eben auch Wesenheiten zeigen.
Sind da die Höhlenspinnen?
Also ich war schon mal drin und bin heil wieder rausgekommen.
Stimmt, sind da Spinnen drin?
Wer möchte denn? Alle Schweine hier.
Ganz mutige klettern im Dunkeln hinein. Ganz ans Ende des engen Ganges.
Jeder bleibt vielleicht so, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten. Und dann.
Ich will nur einzeln.
Nicht einzeln? Na gut, zu zweit vielleicht, aber es ist wirklich eng.
Wir sind klein.
Okay. Ja. Also am besten auf den Hintern setzen und reinrutschen, das funktioniert gut.
Gott, danke.
Das ist eng, ich kann ja gar nicht zugucken.
Das ist auch schrecklich. Ich bin schon richtig gefüllt vor, schon, ja.
Boah, das riecht aber voll komisch.
Ja, das ist bestimmt.
Boah.
Ist das da unten nur ein Raum, Sabrina? Oder wie sieht's aus? Ja, so ein kleiner. Ein Mini-Raum.
Den Blick in den schwarzen Spiegel allerdings, eine blank polierte schwarze Platte, die Geistererscheinungen zeigen soll, den wagt in dieser Nacht niemand. Selbst der größte Skeptiker bekommt hinter diesen Mauern irgendwann kalte Füße.
Nicht immer findet Spuk an geschichtsträchtigen Orten statt, in alten Burgen etwa oder an den Schauplätzen grausamer Verbrechen. Und nicht immer sind es historisch bedeutsame Persönlichkeiten, die den Menschen als Geister erscheinen. Der größte Teil der geisterhaften Erlebnisse begegnet den Menschen sozusagen ganz privat, in den eigenen vier Wänden, wo man plötzlich unerklärliche Dinge fühlt, sieht und hört. So ging es Anna Gamma aus dem schweizerischen Bad Schönbrunn.
Mein Weltbild ist irgendwie zusammengebrochen. Ich brauchte viele Gespräche, ich hatte viele Panikzustände. Und was ist denn jetzt mit mir los? Und die klinische Psychologin hat das sofort pathologisiert.
Anna Gamma ist nicht nur Psychologin, sondern auch Unternehmensberaterin. Zen-Meisterin und gehört als Ordensfrau zur ökumenischen spirituellen Gemeinschaft des Katharinawerks. Lange Jahre hat sie das renommierte La Salle-Institut der Jesuiten geleitet. Und trotz ihres professionellen Wissens stand sie ihrer ersten eigenen paranormalen Erfahrung in der Lebensmitte zunächst ziemlich hilflos gegenüber, erinnert sich die Psychologin.
Also konkret, es hat gespukt in meiner Wohnung. Und ich habe einen Priester gerufen und er hat das 2-3 Mal ausgesegnet und es hat nicht aufgehört. Und dann irgendwann mal habe ich an einem Frühstückstisch darüber gesprochen. Und zwar habe ich mit traumatisierten Menschen gearbeitet, die Inzesttrauma haben. Und dann haben alle am Tisch gesagt, ich erlebe das auch. Und ich bin froh, dass endlich jemand darüber spricht. Und ich war so überrascht, habe gedacht, das darf ich doch überhaupt nicht erzählen. Die nehmen mich nicht mehr für voll.
Manchmal seien Traumata auch an einen Ort gebunden und nicht an Menschen, so die Erfahrung von Anna Gamma. Als seien sie im Körper der Erde gespeichert. So versucht es die Zen-Meisterin und Psychologin zu beschreiben. Wer an solche Orte kommt, der erlebe das auch ganz unmittelbar körperlich. So kennt sie es zumindest von sich selbst.
Was ich da erfahre, wo es Dunkelheit ist, es nimmt mir alle Energie, die Haare stellen sich auf, es meldet sich Angst wie bis zu Panik. Und was ich aber immer mache, ich mache Realitätskontrollen. Wo immer es möglich ist, suche ich nach der Realität, also Fakten. Also es ist nie so Hirngespinste, sondern wirklich Fakten. Das letzte war jetzt in Jerusalem, war ich in einem Hotel. Und ich bin nachts immer wieder wach geworden und hatte den Eindruck, oh, da bin ich nicht allein in diesem Zimmer. Und es ist etwas gruselig. Und ja, was war da? Über Jahrhunderte war dort ein Gefängnis.
Warum uns Spuk so hilflos macht, das erklärt Anna Gamma so. Als erwachsenen, aufgeklärten Menschen fehlt uns die magische Bewusstseinsstruktur, um derlei Erfahrungen einfach zu integrieren. Kinder können das oftmals noch. An die Stelle magischen Bewusstseins tritt bei Erwachsenen aber das mentale Bewusstsein, in dem es für derartige Phänomene keinen Raum mehr gibt. Das macht die Leute sprach- und ratlos angesichts geisterhafter Erfahrungen, die einfach nicht in unser Weltbild passen wollen, weil sie sich nicht mit naturwissenschaftlichen Konzepten erklären lassen. Sie werden auf diese Weise zu einem großen Tabu oder werden sogar als krankhaft abgestempelt. Dabei sollten wir sie lieber entskandalisieren, meint Anna Gamma. Es seien eigentlich normale Erfahrungen, Erfahrungen, die Menschen eben machen können.
Es gab eine Zeit, wo ich immer wieder von Leuten angefragt wurde, weil ich eine klinische Ausbildung habe und auch eine spirituelle Ausbildung. Was ist es pathologisch und was ist eine spirituelle Krise? Und da tut es mir echt leid, dass einige Leute in der Psychiatrie landen, die eigentlich eine spirituelle Krise haben, eben eine spirituelle Öffnung. Es gibt ja Psychiater, die sagen, jede Ich-Entgrenzung ist pathologisch. Die muss therapiert werden und auch mit Medikamenten. Und das ist ziemlich tragisch für Leute.
Anna Gamma hat einen anderen Weg gefunden, mit negativen Geistern umzugehen. Ihren eigenen und mit denen, die ihr an geschichtsträchtigen Orten begegnen. Lichtheilungsmeditation, so nennt sie es. Mystische Texte haben sie ebenso dazu inspiriert wie der Zen-Buddhismus. Zusammen mit anderen geht sie heute an Orte, die negativ behaftet sind. Etwa an die Selektionsrampe auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz. Demnächst wollen sie in Riga meditieren, in einem ehemaligen KGB-Gefängnis. Mit Gebet, Meditation und Gesang wollen sie Licht bringen an diese Orte, denen etwas Dunkles anhaftet, auf denen sozusagen ein Schatten liegt. Viele schließen sich diesen von friedensbewegten Zen-Buddhisten ins Leben gerufenen Auschwitz-Retreats an oder anderen Heilungsreisen, Menschen aus allen möglichen Religionen und Traditionen. Nicht nur die christliche Mystik spricht ja von der Heilkraft des Lichts, sagt die Zen-Meisterin und Psychologin.
Ich habe dann auch zum Beispiel mit einem Lama darüber gesprochen, also einem tibetischen Lama, und ihn gefragt, welcher Buddha ist dann der Buddha der Heilung? Und dann sagte er, der Buddha des Lichtes. Also da gibt es einfach ein tiefes Wissen, was da auch in diesem alten liturgischen Text ist, der ja mit Metaphern arbeitet, die damals verstanden wurden, die uns heute etwas fremd sind, die wissen einfach um die Wirkmacht des göttlichen Lichtes. Und ich habe in der Zeit intensiv selber geforscht, wie wirkt Licht Und für mich ist das stärkste göttliche Licht das Auferstehungslicht. Das, also die Transformation, die da geschieht, geschehen ist und die immer noch geschieht. Und es geht eigentlich um Heilung. Die Horte schreien nach Heilung.
Anagama vertreibt, so könnte man es ausdrücken, mit Lichtmeditationen böse Geister. Versucht, Orte zu heilen, an denen sich dunkle Erfahrungen irgendwie festgesetzt haben, indem sie Licht dorthin bringt. Wie genau das geschieht, das lässt sich schwer beschreiben. Das sei wieder mal so eine Frage aus der mentalen Dimension, sagt Anagama und lächelt. Geistern kann man nicht mit mentalen Konzepten kommen.
In meiner atheistischen Lebensphase habe ich mich oft in Kirchen gesetzt, die leer waren, weil da eine wunderbare Energie ist. Ja, was ist dann das? Also die ist schwanger von Menschen, die sich verbunden haben mit der göttlichen Dimension, wie immer wir das benennen. Für mich gibt es tausend Namen dafür, für eine Wirklichkeit, die eigentlich mit einem Namen nicht wirklich erfasst werden kann.
Antworten finden sich im Spukfall auf anderen Ebenen des Bewusstseins, meint sie. Der Weltinnenraum sei eben größer, sagen die Mystiker und sagt auch Anagama. Klar ist für sie, von außen kann nur etwas an mich heran, kann mich nur berühren, was auch in meinem Inneren eine Resonanz findet.
Mit anderen Worten, wenn ich etwas wahrnehme, was man Spuk nennen könnte, dann hat das immer irgendetwas mit mir zu tun.
Und umgekehrt fängt auch die Heilung immer in mir an, bevor sie eine Resonanz im Außen erzeugt. Eine Resonanz im Außen, die dann erlebbar ist und sogar sichtbar.
In der Zwischenzeit bin ich sehr hellhörig geworden, wie die Natur reagiert. Und es gibt so fast wie einen Ablauf. Zuerst fängt es an zu winden, Wind. Und dann gibt es Tiere, die kommen oder Vögel, die über uns kreisen. Das habe ich in den ersten Jahren gar nicht wahrgenommen, aber die Natur reagiert. Und unlängst habe ich eine solche Meditation angeleitet. Da hat es erst gewindet. Jetzt im Winter, dann kam strömender Regen, Blitz und Donner. Und es ging um die Ukraine.
Wind, Blitz und Donner als sichtbare Symptome von Heimsuchung oder Heilung. Das ist ja fast wie bei der Geistervilla am Starnberger See. Dabei kommen doch klassische Geistervorstellungen oft viel irdischer daher, menschlicher irgendwie.
Eine Fahrt, die Spaß, die gute Laune und die Freude macht.
Untote, Vampire, sie alle sind hier zu Hause. Und den Meister über all diese Geister, den treffen wir an einem ganz und gar nicht unheimlichen Ort, im Wirtshaus nämlich. Robert Eckel ist gerne unter Menschen, also Lebenden. Dabei ist er unter Geistern aufgewachsen. Seine Familie lebt nicht nur mit, sondern auch von ihnen. Als Schausteller betreibt sie Eckels Nostalgiegeisterbahn auf dem Münchner Oktoberfest oder auch an anderen Orten in Bayern, mittlerweile schon in dritter Generation.
Meine Familie ist seit 7 Generationen im Schaustellergewerbe tätig. Wir haben auch 2 Geisterbahnen immer schon gehabt. Mein Bruder, der ist jetzt 75, der hat seine Geisterbahn verkauft. Und ich habe unsere Nostalgie-Geisterbahn von meinen Eltern übernommen. Und die haben es wieder von ihren Eltern. Und unsere Geisterbahn steht seit 1933 auf dem Münchner Oktoberfest.
Angst vor Geistern hat Robert Eckel definitiv nicht. Zumindest nicht vor denen bei ihm zu Hause.
Man kennt ja von Kind auf und ich habe in der Geisterbahn gespielt als kleines Kind. Und da wächst man halt einfach damit auf.
Und nicht nur er. Eckels Geisterbahn ist für manche eine der einprägsamsten Kindheitserinnerungen an die Wiesen. Vor allem der riesige Sensenmann mit den glühend beleuchteten Augen im Schädel, der an der bunten Fassade der Geisterbahn seine Sense schwingt. Oder die übergroße Figur von Frankenstein, der mit zombiehaft stockenden Schritten auf seine vor Schreck erstarrte Braut zugeht, während die, wie vom Schlag getroffen, in die Knie sinkt.
Ich, Graf Dracula, lade Sie ein in mein Schloss.
Und dann kommen die Leute und sagen, Mensch, der läuft ja alle 10 Minuten. Wann läuft der denn wieder da oben? Und sie sagen, ja, in 10 Minuten, dann warten die wirklich, bis das losgeht und sagen ihre Kinder, schaut, das habe ich als Kind schon angeschaut und das hat mich wahnsinnig fasziniert, Und es sind ganz tolle Geschichten.
Jede Bewegung wird von einem mechanischen Nachruckeln begleitet. Es zischt und ächzt, Zahnräder rattern. Besonders gruselig wirkt das im Zeitalter computergenerierte Special Effects nicht mehr. Aber darum geht es Robert Eckel auch nicht. Er will die Besucher im besten Sinne des Wortes begeistern. Will, dass sie verändert aussteigen. Nicht verängstigt, eher schon beseelt.
Unsere Geisterbahn ist ja natürlich Kult auf dem Münchner Oktoberfest. Und da kommen zum Beispiel der Opa mit seinem Enkelkind, der als Kind auch schon gefahren ist. Und es sind also ganz schöne Geschichten, wie jetzt ein Ehepaar, die schon seit 40 Jahren verheiratet sind und sich da ihren ersten Kuss drin gegeben haben. Das sind halt wunderschöne Geschichten.
Robert Eckel liebt nicht nur die Geister, er mag auch die Menschen. Wenn er über seine Geisterbahn redet, dann klingt das fast schon nach Berufung, nicht nur nach Beruf. Tatsächlich empfindet der Schausteller es so. Für die Besucher seiner Fahrgeschäfte, neben den beiden Geisterbahnen, betreibt er auch noch einige kleinere Karussells. Für die Besucher ist Robert Eckel fast so eine Art Seelsorger. Vielleicht, weil man als Schausteller gar nicht anders kann, als mit Menschen gut auszukommen. Man ist ja immer von Menschenmengen umgeben. Und Robert Eckel kommt rum. Ist mit seinen Fahrgeschäften schon überall gewesen. In Bayern, Deutschland, in Europa. Frankenstein, Dracula und der Sensenmann sind ja auch international.
Nicht nur sie. Geister sind eine universalmenschliche Erfahrung, sagen Kulturanthropologen und Religionswissenschaftler. Wohl gibt es regionale Unterschiede, aber Geister sehen Menschen auf der ganzen Welt. In allen Ländern, Religionen und Kulturen spukt es.
Es ist, wie der Parapsychologe Walter von Lucadou gesagt hat, kein Spuk ohne Menschen.
Oder wie es die Zen-Meisterin und Lichtheilerin Anna Gamma gesagt hat, Spuk hat mehr mit uns zu tun, als wir auf den ersten Blick sehen und verstehen.
In der Geisterbahn von Robert Eckel steckt sozusagen der Geist seiner Vorfahren, wenn auch nicht im paranormalen Sinn. Sein Großvater hat die Geisterbahn einst gebaut. Alles Handarbeit, betont Eckel stolz. Nach Jahrzehnten des Betriebs geht aber auch immer wieder was kaputt. Und Robert Eckel will sie erhalten, die Geister seines Vaters und Großvaters.
Die ganzen Malereien und unsere Bilder und der ganze Grundstock ist ja noch von 1933. Es sind auch Ölgemälde auf Holz gemahlen. Es ist eine große Aufgabe, das zu erhalten, weil man kann da nicht mit Airbrush drüber gehen.
Eine Werkstatt für Fahrgeschäfte aber gibt es nicht. Robert Eckel muss vieles selbst übernehmen und kreativ werden. Und so kann es dann schon mal sein, dass zum Beispiel ein klassischer Kirchenmaler statt Puttenengeln in liebevoller Kleinarbeit Geisterfiguren restauriert.
Warum auch nicht? Engel, Geister liegen gewissermaßen einfach nur an unterschiedlichen Enden desselben Spektrums, wenn man den Gedanken von Anna Gamma folgt.
Robert Eckel sieht es so. Wer den Heiligen Geist malen kann, als Taube, als Flamme, als Lichtstrahl, der kann auch Geister malen. Und so stecken unzählige Stunden Handarbeit in den Kulissen, Schaltkreisen, Licht- und Toneffekten von Eckels Nostalgie-Geisterbahn.
Das ist halt alles Handarbeit und es ist ja nichts vom Fließband. Und darum ist es ja auch so teuer. Weil der muss den Bewegungsablauf, da müssen dann die Endschalter passen, da muss die Steuerung passen und es ist ein wahnsinniger Aufwand. Mit Ton, mit Bewegung, mit Luft, also da hängt ja alles viel zusammen. Auch die Geisterbahnfiguren, wo wir jetzt da drin haben, sind ja 5 Stück noch von 1933. Da habe ich so eine Spinne, die kommt nach unten, da habe ich eine Hans, die kommt nach unten und mit den Gummihandschuhen schrammt sie dir übers Gesicht. Also es sind halt lauter so Acts, die schon seit Jahrzehnten bei uns da drin sind und immer einen tollen Erfolg und einen tollen Gruselerfolg bei den Leuten, die kommen raus und sind zufrieden. Und das ist für mich das Wichtigste. Wenn die rauskommen, Mensch, das war jetzt super. Das ist für mich die größte Befriedigung, die man haben kann, dass die Leute glücklich sind und da Spaß dran gehabt haben. Wie ein Koch, der gutes Essen kocht.
Und das alles den Geistern zuliebe, an die Robert Eckel doch eigentlich selbst gar nicht glaubt.
Aber an die Menschen glaubt er. Und Gruseln ist eben auch menschlich. Zurück zum Buchautor Fritz Fenzel an den Starnberger See, wo die Geistervilla des Malers Gabriel von Max steht, über die Fenzel ein Buch geschrieben hat. Über sie und über andere unheimliche Orte, an denen man Geisterhaftes erleben kann. Fritz Fenzel sagt von sich selbst, er sei gspürig für solche Orte. Mitten in Sturm und Regen, sozusagen mitten in den Geistern, die er rief, sitzt Fenzel jetzt im Auto und erzählt weiter. In der Malervilla hielten Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert Seancen ab. Und wenn sich die gerufenen Geister nicht zeigen wollten, dann wurde manchmal auch nachgeholfen, so Fritz Fenzel.
Bei den Seancen gab es die Materialisationsphänomene. Und da denke ich schon, neben dem Wirklichen, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, hat man auch Show-Effekte eingebaut, was die Sache dann in Verruf bringt. Das heißt, man hat, weil ja eh alles im Dunkeln war und die Leute natürlich bereit waren zu glauben, mussten im Kreis sitzen und die Hände mussten sich berühren. Also in so einer Stimmung wird man ja durch den Ritus transzendent. Ich glaube, da ist schon auch geschwindelt worden, diese berühmten Bilder, wenn dann das weiße Ektoplasma aus dem Mund kommt oder sonst woher, dass man da auch mit Tüchern gearbeitet hat.
Auf diese Weise haben sich vielleicht selbsternannte Medien eine Machtposition gegenüber Geistergläubigen sichern können. Bis heute kann die Macht über die Geister denen, die sie für sich beanspruchen, auch Macht und Einfluss verleihen. Denn aus dem Geisterglauben lässt sich jede Menge Geld schlagen, zum Beispiel mit vermeintlichen Reinigungen, Exorzismen für Orte, wenn man so will. Die sieht Fenzel äußerst kritisch. Als Gspüriger weiß er, wo das hinführen kann.
Da kommt es darauf an, wen Sie fragen. Ich persönlich glaube das nicht. Da denke ich, kommt man in den Bereich der Scharlatanerie. Ich wäre oft angerufen und würde für viel Geld wohin gehen können und müsste dann sagen, ja, ihr Bett steht falsch, da ist eine Wasserader. Immer ist es eine Wasserader und das Bett steht falsch, was ich schon für einen Quatsch halte. Ich halte Wasseradern für sehr positiv. Also das glaube ich nicht. Es wird aber probiert, zum Beispiel in den KZs gibt es Orden, Frauenorden, die da Klöster haben und den Ort gesund beten wollen. Das wird schon eine reinigende Wirkung haben. Ich glaube aber, man kriegt, wo ganz Schreckliches passiert ist, die Energie nicht weg. Also die ganz klassische Geistergeschichte, da ist ein Mord passiert, da spuckt's, die stimmt auf ihre Weise in erschreckender Form. Also nicht, dass da dann wie beim Gespenst von Canterville und den ganzen bekannten Geschichten einer umgeht, wie mit dem weißen Laken begleitet und mit Ketten rasselt, das nicht. Aber Fühlige spüren an diesen Orten, dass etwas los ist. Und ich weiß zum Beispiel, dass das Rote Kreuz keine Krankenhäuser baut auf diesen Orten.
Es gibt aber auch, davon ist Fritz Fenzel überzeugt, gute Orte, begeisternde Orte. Das wussten zum Beispiel Kirchenleute schon immer sehr genau, sagt der Theologe. Kirchen stehen häufig an den Standorten älterer Heiligtümer. Was heute oft als Brachialmethode der Christianisierung im heidnischen Norden gedeutet wird, das könnte auch schlicht mit dem besonderen Geist der Orte zu tun gehabt haben, mit Kontinuität.
Klöster stehen wie alle Herrschaftssitze immer an solchen Orten. Das ist ja nicht nur Humbug, um eine Burg zu bauen und drin zu bestehen, müssen sie eine Wasserader haben, also einen Burggraben. Und letzten Endes weiß die Kirche ganz genau, denken Sie an den Petersdom, wo die Gruft ist, wo diese ganzen Päpste liegen, da war ich noch nicht. Und die Bibel ist eigentlich ein Kraftortbuch. Also alles spielt an explizit genannten Orten. Denken Sie an Moses und diesen Berg Sinai. Die 10 Gebote würden nie in einem Dorf irgendwo am See Genezareth erreicht werden. Nein, das muss oben auf dem Berg sein, bei einem Wetter wie jetzt. Die Bibel ist ein reiner Kraftortbuch, die auch sehr explizit darauf hinweist, hier passiert's und nicht woanders.
Die Spuknacht auf Schloss Eck geht zu Ende. Die Veranstalter verteilen Urkunden zum Spaß. Geprüfter Geisterjäger. Was haben die frisch diplomierten Geisterjäger erlebt? Tatsächlich vieles, was sie nicht erklären können.
An unserer ersten Station im Rittersaal sind wir in diesem Speisesaal quasi gestanden und hatten Wünschelruten, Geigerzähler etc. dabei. Und es hat sich eigentlich nicht viel getan, außer dass sich vielleicht die Wünschelruten ab und zu ein bisschen bewegt haben. Plötzlich sind die dann so zur Tür gegangen und dann kam der Schlossherr rein. Gerade seine Zigarre geraucht, aber sobald er neben uns stand, haben alle Geräte ausgeschlagen.
Und die Wünschelruten haben direkt so auf ihn gezeigt und auf einmal haben alle Geräte so ausgeschlagen, die Wünschelruten und der Geigerzähler.
Ja, alles.
Und also voll zum so schnell wie er da war, war auch wieder weg.
Und die Geräte haben sich wieder beruhigt, sobald er weg war. Es war ganz komisch.
Ja, so als würden die Geister wissen quasi, dass er der Hausherr ist und irgendwie schon mit ihm halt vertraut sein und Kontakt haben. Also das
war echt. Er war der Geist.
Stimmen sind zu hören gewesen, Schatten sind vorbeigehuscht, eine Gruppe berichtet sogar von einem Orb, einem kurzen Lichtphänomen im alten Schlafgemach. Und auch die Besucher in den Ghostbusters-Jacken, Petra, Melanie und Adrian, sind tatsächlich einem Geist begegnet, so sagen sie, dem Geist einer ermordeten Frau bei einer Sitzung mit dem Ouija-Brett. Die Teilnehmer legen ihre Finger auf einen Holzzeiger, der auf einem Brett mit Zahlen und Buchstaben Nachrichten übermitteln soll.
Und während dieser Sitzung habe ich Herzrasen gekriegt. Mir wurde kalt, mein Rücken hat verkrampft und ich habe richtig ihre Angst gefühlt.
Und in dem Raum, da war noch ein Bild von einer Frau, da stand ich mit dem Rücken zu dem Bild. Und mittendrin habe ich mich richtig beobachtet gefühlt und es ist mir auch richtig kalt im Rücken runter. Es war unwohles Gefühl.
Ich habe sehr viel Respekt vor der Spuknacht gehabt, weil ich tatsächlich schon ein kleiner Angsthase bin, aber es stellt sich nicht als ängstlich raus, sondern als sehr, sehr spannend tatsächlich für mich.
Ob wirklich Geister hinter all dem stecken, natürliche Phänomene oder die von der Umgebung angeregte Fantasie, das muss am Ende jeder mit sich selbst ausmachen. Einen Beweis für ein Leben nach dem Tod liefert die Geisterjagd sicher nicht, sagt Veranstalterin Lucia Moanet. Aber den Gegenbeweis eben auch nicht.
Es ist kein richtiger Beweis, aber ich würde es auf alle Fälle sehr interessant finden und ich persönlich würde es mir auch wünschen. Und dann ist man natürlich auch eher geneigt, sowas zu glauben, wenn man es gerne hätte. Aber natürlich ist da immer diese Stimme im Kopf, diese kleine skeptische Stimme, die sagt, aber es kann ja auch das und das sein. Und ja, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein.
Verlorene Seelen, verlorene Orte, Spukland Bayern. Sie hörten ein Feature von Friederike Wede. Es sprachen Anna Riedel und Timo Wenzel. Ton und Technik Michael Heumann. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.